Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Der 8. Mai ist der Tag vor dem 9. Mai. Ein Gedenktag geteilt also. Was das heute bedeutet, gleich werde ich darüber sprechen mit dem Publizisten Albrecht von Lucke. Außerdem hören wir vom Heidelberger Stückemarkt, der am Abend zu Ende gegangen ist. Und wir besuchen die Tage für neue Kammermusik in Witten. Das Gedenken am heutigen 8. Mai, die Worte von Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzler Scholz, die waren nur gewissermaßen ein Auftakt zum morgigen 9. Mai. Moskau, die Militärparade zum Sieg im großen Vaterländischen Krieg. Wladimir Putin, was wird er wohl sagen? Wie wird er die Geschichte deuten? Wie wird er aus dieser Deutung seine aktuelle Politik ableiten? Keine Frage, Putin hat morgen die Initiative. Die Ukraine, die NATO, wir im Westen müssen reagieren. Wie sind diese beiden Erinnerungstage nun zu bewerten? Darüber werde ich gleich mit dem Publizisten Albrecht von Lucke sprechen. Doch zunächst wollen wir in Auszügen hören, was Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner heutigen Fernsehansprache gesagt hat. Ausgehend vom 8. Mai 1945 hat er Putins Geschichtsbild scharf kritisiert.
Es war der militärische Sieg der Alliierten, der der nationalsozialistischen Diktatur in Deutschland ein Ende setzte. Wir Deutsche sind dafür bis heute dankbar. Daher konnte der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker 1985 vom 8. Mai als Tag der Befreiung sprechen. Aus der katastrophalen Geschichte unseres Landes zwischen 1933 und 1945 haben wir eine zentrale Lehre gezogen. Sie lautet: nie wieder. Nie wieder Krieg. Nie wieder Völkermord. Nie wieder Gewaltherrschaft.
Nie wieder Krieg. Dieser Slogan vom Antikriegsplakat von Käthe Kollwitz von 1924 war für die Friedensbewegung der 70er, 80er Jahre von entscheidender Bedeutung. Der Bundeskanzler hat auch einen Blick nach vorne geworfen, als er nämlich sagte:
Ich bin zutiefst überzeugt. Putin wird den Krieg nicht gewinnen. Die Ukraine wird bestehen. Freiheit und Sicherheit werden siegen. So wie Freiheit und Sicherheit vor 77 Jahren über Unfreiheit, Gewalt und Diktatur triumphiert haben. Dazu nach Kräften beizutragen, das bedeutet heute nie wieder. Darin liegt das Vermächtnis des 8. Mai.
Sagt Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner Fernsehansprache zum 8. Mai. Zugeschaltet ist nun der Publizist Albrecht von Lucke. Er ist Redakteur bei der Monatszeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik. Guten Abend, Herr von Lucke.
Guten Abend.
Wohlklingende Worte an Gedenktagen kennen wir zur Genüge. Ist diesmal alles anders? Kann man sagen, nie war ein Gedenktag so wichtig, so wertvoll wie heute?
Unbedingt. Und zwar aus dem einzigen und ganz entscheidenden Grunde: Wir haben es ja mit einer dramatischen Gegensätzlichkeit der Gedenktage zu tun. Wenn heute Olaf Scholz am 8. Mai und übrigens am selben Tage, an dem auch der ukrainische Präsident Selenskyj seine Rede hält, dann ist es ein Datum, der 8. Mai, der das Nie-Wieder-Krieg formuliert, während am nächsten Tage, nämlich am 9. Mai, der russische Präsident Wladimir Putin eine Rede halten wird, die da lautet: Wir werden wieder einen Krieg führen. Wir führen einen Krieg gegen einen angeblichen Faschismus. So wird ja die Ukraine dargestellt von Wladimir Putin. Und das ist gewissermaßen der Aufruf zum Krieg gegen den Faschismus. Hier am heutigen Tage war es gewissermaßen die Belobigung des Endes des Krieges und damit eben die Tatsache, dass man jetzt notwendigerweise wieder einen Krieg führen muss gegen einen Staat, nämlich den russischen, der letztlich, und Selenskyj geht noch weiter als heute Olaf Scholz, der letztlich sich zum Teil wieder faschistischer Methoden befleißigt. Das ist die Gegensätzlichkeit. Also eines Teils eine Rede, die den Frieden befördert, beziehungsweise sich auf die Seite des Friedens stellt, so Olaf Scholz, und auf der anderen Seite und damit zur Verteidigung aufruft. Und am nächsten Tag, morgen, werden wir eine Kriegsrede erleben. Und das ist die neue Gegensätzlichkeit. Und in der Tat, das macht diese Lage so dramatisch.
Putin wurde immer mal wieder als Schachspieler bezeichnet. Beim Schach versucht ja jeder Spieler, die Initiative zu erlangen, um dem anderen dann Aufgaben und Probleme zu stellen, die er lösen muss, wobei ihm dann bei der Lösung vielleicht ja auch Fehler unterlaufen. Hat denn Putin jetzt die Initiative, kann man das so sagen?
Ja, die hat er in der Tat. Er hat ja ständig die Eskalationsinitiative. Die Logik, dass er morgen, und alle schauen wir ja auf die Frage, was wird er sagen, die Logik, dass er morgen entweder eskalieren kann, es ist ja die Rede davon, dass die Generalmobilmachung folgen könnte, oder aber, dass er auf der anderen Seite sagen könnte, morgen, wo er ja den Tag des Sieges, das ist ja eine Siegesparade, die wir morgen wieder erleben, des Sieges im großen Vaterländischen Krieg, den er ja quasi jetzt gegen die Ukraine fortzusetzen behauptet, wiederum gegen den Faschismus. Es könnte auch sein, dass er morgen sagt, wir haben jetzt die Bodengewinne, wir haben zumindest die Beute heimgeholt, die es uns ermöglicht, vielleicht sogar in Waffenstillstandsgespräche einzutreten, woran allerdings viele Zweifel haben, weil möglicherweise sein Eroberungswille noch weit darüber hinausgeht. Diese Spanne hat er und diese Möglichkeit ist es, der wir natürlich, beziehungsweise in dem Falle vor allem die Ukraine ausgesetzt sind und er bleibt gewissermaßen in der Vorhand.
Das heißt, das Problem ist die Unberechenbarkeit.
Das war es von Anfang an. Es ist vor allem die Tatsache, dass er sich ja, das war auch ein Kern der heutigen Botschaft von Olaf Scholz, dass er sich ja in der Tat und das erstmalig in dieser großen Dimension. Wir haben ja andere Kriege gehabt. Es ist insofern falsch, wenn Olaf Scholz sagt, es herrscht jetzt wieder Krieg. Wir haben bekanntlich den Kosovo-Krieg gehabt. Wir hatten auch bereits 2014 die erste Eroberung von Teilgebieten der Ukraine. Aber jetzt ist es eben so, dass Putin ja weit darüber hinausgeht. In seiner legitimatorischen Logik, er behauptet einen antifaschistischen Krieg zu führen. Er behauptet, wir haben es mit einer faschistischen Ukraine zu tun. Er stellt es sogar ein Stück weit in den antikolonialistischen Zusammenhang. Und er behauptet natürlich von daher, dass eigentlich eine, so sagt er ja, eine Entnazifizierung und eine Entmilitarisierung der gesamten Ukraine stattfinden soll. Das ist die Logik. Und in diesem Rahmen bewegt er sich, wenn er jetzt mal die Zügel anzieht und den Krieg möglicherweise ausweitet oder eben sagt, okay, ich habe jetzt schon die Eroberung gemacht, die ich brauche, um jetzt diese Entnazifizierung ein Stück weit für gelungen zu erklären.
Scholz hat vom Vermächtnis des 8. Mai gesprochen und Putin, er hat sich gewissermaßen jetzt zum Alleinerben des antifaschistischen Kampfes erklärt. Das ist durchaus Ironie.
Das ist eine ausgesprochene Ironie und auf diese Ironie weist ja vor allem auch Selenskyj in seiner heutigen ebenfalls getätigten Botschaft hin, wenn er sich vor die Trümmer eines Vororts von Kiew stellt und deutlich macht, und das noch mit viel schärferen Worten. Olaf Scholz nimmt partiell darauf Bezug, wenn er sehr deutlich macht, hier wird sogar mit einer faschistoiden Ideologie auf der einen Seite und zum Teil mit ähnlicher Zerstörungswut Politik gemacht. Hier stehen also zwei Lesarten gegenüber. Auf der einen Seite die propagandistisch gesättigte Lesart Wladimir Putins, angeblich gegen einen faschistischen Staat, der übrigens letztlich vom Westen als Marionette der USA letztlich geführt wird, nämlich die Ukraine zu Felde ziehen. Das ist die Logik, die wir am morgigen Tag wieder hören werden. Und interessanterweise auch eine antifaschistische Botschaft, nämlich die These von Selenskyj, jetzt steht die Ukraine gegen den neuen Faschismus eines Russlands unter Putin auf. Und da bezieht sich Scholz durchaus ziemlich direkt darauf. Er sagt auch, diese Botschaft von Selenskyj natürlich immer noch auf dem schmalen Grat, dass er nicht so weit gehen würde, den Krieg gegen Russland mit dem Krieg gegen den Faschismus gleichzusetzen. Mhm. Aber er sagt eben auch, nie wieder Krieg, nie wieder Völkermord, nie wieder Gewaltherrschaft und stellt natürlich damit auch den Krieg jetzt gegen Russland in eine Tradition der Parallelisierung mit dem Krieg gegen Nationalsozialismus.
In der Fernsehansprache von Olaf Scholz war die deutsche Fahne im Hintergrund zu sehen, außerdem die Fahne der EU. Doch das Stichwort Europa kam bei Scholz nicht vor. War das ein Fehler?
Das ist zumindest sehr bemerkenswert, weil der 9. Mai, und das müssen wir uns auch immer bewusst machen, ist ja in der europäischen, westeuropäischen Tradition vor allem auch der Europatag. Und in der Tat hätte es durchaus gepasst. Ich glaube, er wollte bloß diese Rede nicht überfrachten, weil in 8 Minuten, er hat ja schon überzogen, ursprünglich sollte es bloß 5 Minuten sein, was ohnehin für einen so komplexen Zusammenhang enorm kurz ist. Er wollte, glaube ich, nicht noch diese Dimension einbeziehen. Aber in der Tat, morgen werden wir eine Gegensätzlichkeit erleben. Eine großrussische, letztlich auch in imperialistischer Tradition stehende Rede von Wladimir Putin und einen sehr leise begangenen Tag Europas, einen Europatag, der nämlich genau an einem Punkt krankt, den Konrad Adenauer schon gleich als das große Defizit beschrieb. Die Unfähigkeit Europas, sich zu einer Verteidigungsunion zu wappnen. Und insofern ist es vielleicht durchaus bezeichnend, dass Olaf Scholz diese Tradition Europas nicht angesprochen hat, eines Europas, das bis heute nicht in der Lage ist, wirklich zu einer Wehrhaftigkeit gekommen zu sein und das ein Stück weit jetzt von der Ukraine auch belehrt wird. Denn die Ukraine führt ja in gewisser Weise stellvertretend den Kampf für ein freiheitliches Europa.
Bundespräsident Steinmeier hat vom Tag der Hoffnung gesprochen und von Dankbarkeit im Zusammenhang mit dem 8. Mai. Den Angriff auf die Ukraine hat er als Epochenbruch bezeichnet. Dann Scholz, wir kennen das schon seit einiger Zeit, die Rede von der Zeitenwende. Große Worte, wichtige Worte. Stimmt, wie soll ich sagen, stimmt die Tonlage an diesem Tag, Herr von Lucke?
Ich glaube, dass sie unbedingt stimmt. Bemerkenswert war allerdings in der Tat, dass die Zeitenwende bei Olaf Scholz diesmal gar nicht prominent vorkam. Aber es stimmt für mein Verständnis. Es stimmt vor allem das Bewusstsein, dass die Vorstellungen, und das ist doch das Bemerkenswerte, dass ganz Europa, und damit meine ich tatsächlich das große Europa unter Einbeziehung Russlands, eigentlich die gleiche Feierlichkeit begeht, wenn auch mit sehr unterschiedlichen Mitteln. Dass wir es bis dato aber eigentlich mit einer Gemeinsamkeit zu tun hatten, nämlich am 8. Mai einerseits Westeuropa, vor allem Deutschland, und anschließend am 9. Mai Russland, aber bloß aufgrund der Tatsache, dass in Russland, beziehungsweise damals in der Sowjetunion, bereits die Kapitulation am 9. Mai stattfand. Nur deshalb waren es zwei Tage. Aber es war das gleiche Gedenken, nämlich das Ende des Faschismus und der Sieg gegen die Barbarei. Heute fällt dieses Datum fundamental auseinander und das ist meinem Eindruck nach die eigentliche Botschaft auch der Rede von Olaf Scholz. Es feiert, beziehungsweise feiert in kleinster Weise, es begeht der Westen mit der Ukraine gemeinsam, vor allem Deutschland mit der Ukraine, heute den Tag der Befreiung und des Endes des Krieges, während am nächsten Tag Putin erneut zum Kriege aufrufen wird. Und das macht die Dramatik der Lage aus. Und das ist in der Tat eine historische Zeitenwende. Und die spricht für eine neue Spaltung Europas, einen neuen eisernen Vorhang, der mittlerweile dramatisch auch Russland von der Ukraine trennt.
Das aktualisierte Gedenken, der Publizist Albrecht von Lucke war das. Ich danke Ihnen, Herr von Lucke. Guten Abend.
Ihnen auch. Herzlichen Dank.
Überregional sorgt das Stadttheater Heidelberg immer wieder für Aufsehen durch Aufführungen zeitgenössischer Werke, so zum Beispiel beim Heidelberger Stückemarkt. 10 Tage zeigen dort freie Theatertruppen Stadt- und Staatstheater aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und aus einem jeweiligen Gastland, diesmal war das Spanien, ganz aktuelle Produktionen. Das dienstälteste Nachwuchs- und Förderfestival ist auch Plattform für junge Autorinnen und Autoren. Am Abend ist nun der 39. Heidelberger Stückemarkt mit der Preisverleihung des AutorInnenpreises zu Ende gegangen. Gewonnen hat den mit 10.000 Euro dotierten Preis die Autorin Ivana Sokola für ihr Stück Pirsch. Wir hören einen kurzen Auszug.
Ich habe nichts gesagt. Das Tier hatte meine Worte gefressen. Die Angst hatte mir den Hals gehalten. Das Tier hatte meine Zunge verschluckt. Und nun bin ich hier, sprachlos. Ich würge, um einen Namen zu nennen. Sammle die Spuren, suche Rache, meinetwegen. Es war ein Ereignis, das mich blass werden ließ. Fleisch hilft, sagen die Mütter. Ich lasse mich nicht blass machen. Ihr werdet schon sehen. Schuld. Was für ein Heuchel. Dieses Los. Ich habe es gezogen und bin doch nicht die, die dabei verliert.
Ein Eindruck von dem preisgekrönten Stück Pirsch von Ivana Sokola. Marie-Dominique Wetzel hat den Heidelberger Stückemarkt für uns gesehen und ist jetzt zugeschaltet. Frau Wetzel, guten Abend.
Guten Abend.
Das Tier hatte meine Worte gefressen, haben wir in dem kurzen Ausschnitt eben gehört. Da ist von einem Ereignis die Rede. Was ist das denn, was diese junge Frau ganz offenbar bedrückt?
Ja, also was da genau passiert ist, bleibt wirklich bis zuletzt im Dunkeln. Vielleicht wurde sie vergewaltigt, also auf jeden Fall geht es um einen sexuellen Missbrauch. Marinka, so der Name der jungen Frau, ist nach 15 Jahren in ihren Heimatort zurückgekehrt zum jährlichen Fest. Und eben bei diesem Fest ist dieser Übergriff damals wohl auch passiert. Doch wie wir in dem Ausschnitt gehört haben, fehlen ihr dafür einfach auch die Worte. Und stellvertretend spricht sie eigentlich immer nur von einem Kuss, den sie dort eben von einem Mann bekommen hat. Und ihr Bruder und ihre damalige Freundin, die inzwischen bei der Polizei ist, tun aber gar nichts, um ihr zu helfen. Sie bittet immer wieder darum, das doch aufzuarbeiten, etwas zu unternehmen, obwohl die beiden ganz genau wissen, dass es eben anscheinend üblich ist, dass auf diesem Fest solche Übergriffe passieren. Und ja, sie steigert sich natürlich auch in gewisser Weise hinein in diese Wut, in diese Angst. Und im Verlauf des Stücks wird sie dann von Opfer zur Rächerin. Und sie schwört also Rache und wird zur Jägerin. Sie nimmt das wirklich im wahrsten Sinne des Wortes selbst in die Hand. Vom Bruder bekommt sie dann Schlüssel zu einem Hundezwinger. Das ist so ein Rudel Jagdhunde, die nur darauf warten, von der Kette gelassen zu werden. Und sie macht sich also daran, in diesem Dorf die Männer zu jagen. Und das ist, ja, also diese Meute dieser blutrünstigen Hunde, das ist wirklich in einer sehr brutalen Sprache, in so einem, ja, einer Art antiken Chor sprechen diese Hunde. Und das ist wirklich raffiniert von der Autorin Ivana Sokola, denn man weiß nie so genau, ob jetzt dieses Hunderudel nicht auch stellvertretend für diese Gruppe junger Männer steht, die bei dem Fest eben wie so bei einem festen Ritual eben Frauen missbrauchen.
Also der Autorinnenpreis beim Heidelberger Stückemarkt für Ivana Sokola. Frau Wetzel, ist das Ihrer Meinung nach eine gute Entscheidung gewesen oder hatten Sie auch an andere Favoriten gedacht?
Ja, also es ist zweifelsohne ein guter Text. Also mit Ivana Sokola zeichnet man ja auch keine Unbekannte aus. Vor 2 Jahren hat sie für ihr Stück Kill Baby den Kleist-Förderpreis für junge DramatikerInnen bekommen. Ich habe damals auch die Uraufführung in Mannheim gesehen, auch schon ein starkes Stück. Und sie hat so eine ganz kunstvolle, eigenwillige Sprache. Man hat das ja auch gehört, sehr poetisch, sehr theatral vor allen Dingen. Nur bin ich jetzt so etwas hin und her gerissen, weil es in dem Wettbewerb nämlich ein Stück gab mit einer ähnlichen Thematik, also auch mit einem sexuellen Übergriff oder beziehungsweise überhaupt dem Thema sexuellen Übergriff. Das war das Stück Judith Shakespeare, Rape and Revenge von Paula Thielecke. Und da geht es eben weiter. Sie nimmt diesen Faden auf und es geht eben nicht nur um einen konkreten Übergriff jetzt von Männern an Frauen, sondern ja, diese ganzen patriarchalen Machtstrukturen werden aufgegriffen und ihre Sprache ist eben sehr viel wuchtiger, wütender, direkter, zeitgenössischer. Und wenn man diese beiden Stücke jetzt so hintereinander gehört hat, zuerst eben diesen wuchtigen, wütenden und dann eben diesen Text von Ivana Sokola, dann ja, fragt man sich schon, ist das möglich, also darüber so zu sprechen in dieser doch eher leisen, poetischen Form, die so vieles unausgesprochen lässt. Und das ist etwas, was in diesem Fall jetzt einen so ein bisschen als Kritikerin ja hin und her gerissen sein lässt. Was kann Theater da leisten? Wo sollte es vielleicht dann auch drastischere Worte finden? Wo bleiben diese, ja, sind diese Leerstellen eben gut zu füllen? Was ist da der angemessenere Umgangston, wenn man das so nennen will?
Das Besondere am Heidelberger Stückemarkt ist ja, dass die Stücke in szenischen Lesungen vor Publikum präsentiert und dann anschließend auch besprochen werden. Diesmal nach 2 Jahren Pandemie, also endlich wieder vor Ort Theater. Wie war denn die Stimmung in Heidelberg?
Ja, also das war toll. Das war wirklich richtig schön, das wieder zu erleben und so viele, ja, auch die Schauspieler hier zu haben, die Theaterautorinnen und Autoren und diese in die Nachgespräche wirklich auch live zu haben, dass die Leute hier waren, dass man einfach nachher auf dem Gang und bei dem schönen Wetter auch auf dem Hof dann weiterreden konnte. Und das bringt natürlich was ganz anderes mit sich. Also Holger Schulze, der Intendant des Theaters Heidelberg, und der Festivalleiter Jürgen Popig, die waren beide auch einfach so froh, dass jetzt wieder so viele Besucher tatsächlich kamen. Also das weiß man ja im Augenblick auch nie so richtig. Trauen sich die Leute her? Wie sieht's aus? Reisen sie an? Und das war wirklich toll. Und die szenischen Lesungen, die haben auch was ganz Besonderes. Also das ist schon toll. Man bekommt die Stücke ja vorab und man kann sie lesen. Und wenn man sie dann nochmal so szenisch präsentiert bekommt, gewinnen sie nochmal eine ganz andere Qualität.
Gastland war in diesem Jahr Spanien. Ich hatte das schon gesagt. Welches Stück wurde denn mit dem Internationalen AutorInnenpreis ausgezeichnet?
Das ist ein Stück der Autorin Maria Velasco. Das heißt, ich will die Menschen ausroden von der Erde. Das ist auch ein Stück über eine Frau, die um Selbstermächtigung kämpft. Es ist aber verwoben auch mit der ökologischen Krise. Das ist sehr raffiniert und war sprachlich auch ganz besonders kunstvoll. Also das waren überhaupt starke Stücke, die da ausgesucht worden sind für den internationalen Preis. Und man hat schon gemerkt, das sind zwar auch ähnliche Themen, aber es ist schon noch mal eine andere Theatersprache, die da aus Spanien kommt.
Jetzt wurden auch Gastspiele aus Spanien gezeigt. Hat Sie da irgendetwas besonders beeindruckt, Frau Wetzel?
Ja, also ich komme gerade aus Othello. Das war das letzte Gastspiel. Das war sehr frei nach Shakespeare. Eine Inszenierung von Marta Passos aus dem galizischen Rivadavia. Und das war spannend, weil es war eine sehr, sehr körperliche, sehr musikalische Inszenierung. Und das war alles aus der Perspektive von Desdemona erzählt. Aber nicht nur aus ihrer Perspektive, sondern sie hat quasi auch fast alle Texte gesprochen. Und die anderen Schauspielerinnen und Schauspieler haben dann wirklich nur ihre Lippen bewegt. Und das war ein raffinierter Kunstgriff und eine sehr lebendige Inszenierung mit sehr viel Drive. Und davor gab es Birdie, das war auch eine tolle Inszenierung aus Barcelona, so eine Performance mit so einer Handkamera, die ganz viel so kleine Szenen inszeniert hat und viel so handmade auf der Bühne kleine Spielszenen gezeichnet oder eben dann auch aufgestellt hat. Also das war einfach von der Inszenierungssprache, von der Ästhetik sehr raffiniert.
Der 39. Heidelberger Stückemarkt. Nach 10 Tagen ist er heute zu Ende gegangen. Marie-Dominique Wetzel hat eine Bilanz gezogen. Ich danke Ihnen und grüße nach Heidelberg.
Danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Frederik Wirwig.
Der irische Rockstar Bono hat ein Überraschungskonzert in Kiew gegeben und dabei den Ukrainern für ihren Kampf für die Freiheit gedankt. Die Menschen in der Ukraine kämpften nicht nur für ihren eigenen Frieden, sondern auch für all jene, die den Frieden liebten, sagte der Frontmann der Band U2 während des Konzerts in einem Kiewer U-Bahnhof, wo sie auf Einladung von Präsident Zelensky spielten. Gemeinsam mit U2-Gitarrist The Edge trat Bono vor einer kleinen Gruppe ukrainischer Fans auf, darunter auch einigen Mitgliedern der ukrainischen Armee. Aus dem U2-Repertoire sang Bono Sunday Bloody Sunday, Desire und With or Without You. Während Bonos Auftritt war in der ukrainischen Hauptstadt Sirenenalarm zu hören. Die Schriftstellerin Iris Wolf ist für ihr Gesamtwerk mit dem Marie-Louise-Kaschnitz-Preis der Evangelischen Akademie Tutzing ausgezeichnet worden. Sie sei eine Erzählerin, die sich umschaue, genau hinsehe und ein Auge für alles Randständige habe, sagte der Leiter des Hamburger Literaturhauses Moritz in seiner Laudatio. Iris Wolf wurde 1977 in Rumänien geboren, 1985 emigrierte sie nach Deutschland. Seit 2012 hat sie 4 Romane veröffentlicht, die sich auch mit ihrem Herkunftsland Rumänien auseinandersetzen. Der kanadische Schauspieler Kenneth Welsh ist tot. Wie das Fachblatt The Hollywood Reporter berichtet, sei er bereits am 5. Mai im Alter von 80 Jahren gestorben. Der Kanadier begann seine Karriere Ende der 1960er Jahre im Fernsehen. Am bekanntesten ist seine Verkörperung des vielgesichtigen Bösewichts Wyndham Earl in David Lynchs Serie Twin Peaks. Welsh hatte aber auch Rollen in diversen Filmen, unter anderem in Martin Scorseses Oscar-prämierten Film The Aviator mit Leonardo DiCaprio. In The Day After Tomorrow von Roland Emmerich spielte er den an Dick Cheney angelehnten, ökologisch unkundigen Vizepräsidenten. Der legendäre Comiczeichner George Pérez ist tot. Laut Medienberichten starb er bereits am 6. Mai im Alter von 67 Jahren an den Folgen von Bauchspeicheldrüsenkrebs. Pérez begann seine Karriere in den 1970er Jahren bei Marvel Comics und arbeitete dort an den Superhelden-Serien Avengers und Die Fantastischen Vier. In den 80er Jahren wechselte er zum Konkurrenten DC und erfand in Kollaboration die New Teen Titans sowie die bis heute populären Figuren Starfire, Cyborg und Deathstroke. Von 1987 bis 1992 schrieb und zeichnete Pérez die neu gestartete Serie um die Superheldin Wonder Woman. Seine Version gilt bis heute als einer der Höhepunkte in der über 60-jährigen Veröffentlichungsgeschichte des Charakters.
Bei der Konferenz Burning Issues der Projektgruppe Save the World werden seit einigen Jahren drängende Fragen rund ums Thema Geschlechtergerechtigkeit in der Kulturbranche und vor allem im Theater verhandelt. In diesem Jahr fand die Konferenz zum zweiten Mal in Kooperation mit dem Berliner Theatertreffen statt. Am ersten Theatertreffen-Wochenende ging es in den Räumen der Akademie der Künste dabei, diesmal aber nicht nur um Geschlechtergerechtigkeit, sondern ganz generell um globale Gerechtigkeit im Kulturbereich. Performing Arts and Equity lautete deshalb der Untertitel der Burning Issues. Ein riesiger Themenkomplex, der sich innerhalb von 2 Tagen sicherlich nicht abschließend diskutieren lässt. Was waren die wichtigsten Ergebnisse? Barbara Behrendt berichtet.
Die Organisatorinnen haben sich viel vorgenommen. Da ist natürlich das immerwährende Thema Geschlechtergerechtigkeit. Die Theatertreffenleiterin Yvonne Büdenhölzer weist darauf hin, dass schon 2011 unter ihrer Vorgängerin die Ausstellung Regiefrauen, ein Männerberuf in Frauenhand, konzipiert worden ist. Der Titel klingt antiquiert und einiges hat sich seitdem auch getan, aber eben nicht genug. Laut einer Recherche der Dramaturgin Nicola Bramkamp, die Burning Issues 2018 initiiert hat, leiten in den größten 10 deutschen Städten nur zu 18% Frauen die staatlichen Opern- und Theaterhäuser. Diese Probleme sind bekannt, doch man spricht 2022 mit größerem Selbstbewusstsein darüber, mit mehr Ungeduld und mit klaren Forderungen. Nicola Bramkamp.
Aber wieso kommen diese Menschen nicht in Führungspositionen? Erstens Es gibt keine Ausschreibungen. Es sind öffentliche Institutionen, es sind öffentliche Gelder und die werden in einem mauscheligen Verfahren von den jeweiligen Kulturdezernenten vergeben. Und Rini Polish und Iris Laufenberg sind nicht durch eine öffentliche Ausschreibung berufen worden. Das muss man auch mal ganz deutlich sagen. Zweiter Punkt, wenn ich ausgeschrieben habe, brauche ich eine Findungskommission. Und diese Findungskommission, die muss paritätisch besetzt sein.
Weil das Thema Gerechtigkeit aber bei der diesjährigen Konferenz weiter gefasst werden soll und es um nichts weniger als die Transformation des Theaters geht, ist der Übergang zu anderen Ungerechtigkeiten fließend. Machtmissbrauch und MeToo, die Ausgrenzung von Minderheiten, fehlende Diversität, Diskriminierung, schlechte Bezahlung, miese Verträge, Intransparenz bei Intendanzberufungen. Und dann auch noch ein Dramenkanon, der die Gewalt der vergangenen Jahrhunderte reproduziert. Über all das muss gesprochen werden, doch die inhaltliche Überfrachtung lässt die Konferenz an vielen Stellen ausfransen. Der Schauspieler Jörg Pohl stellt beispielsweise vor, wie er als Teil des Leitungsteams am Theater Basel gerechtere Verhältnisse schafft. Alle in der sogenannten Kompanie werden nach Alter gestaffelt bezahlt. Der Spielplan wird gemeinsam diskutiert. Weil das Zeit braucht, gehen nur 12 statt 16 Premieren an den Start. Die behinderte Schauspielerin Alrun Hofert, die zum Ensemble des Staatstheaters in Hannover gehört, kämpft dagegen für mehr Diversität am eigenen Haus, wirft aber gleichzeitig die Frage auf.
Wir wollen Menschen mit Behinderung im Ensemble, also suchen wir als allererstes mal die Behinderung. Und dann schauen wir erst im zweiten Schritt, ob die unseren Schauspielerinnenansprüchen überhaupt gerecht werden. Reproduzieren wir durch diesen Vorgang, dieser Selektion, nicht schon Diskriminierung?
Und später, wieder ein anderes Thema, sagt sie ihrer Intendantin Sonja Anders neben sich auf dem Podium herrlich nonchalant.
Ja, ich finde es gut, darüber zu sprechen. Ich verdiene in meinem 5. Berufsjahr gerade 2.850 brutto. Also ich finde, das kann sehr viel mehr werden, Sonja.
Bei einem Panel zu strukturellem Machtmissbrauch wird dann der Berliner Kulturstaatssekretär Thorsten Wöhlert von der Moderatorin Susanne Burkhardt zu Bramkamps Forderungen ins Verhör genommen. Warum werden nach all den Fällen von Machtmissbrauch an Berliner Kultureinrichtungen nach wie vor Intendanzen nicht zur Bewerbung ausgeschrieben, sondern in intransparenten Verfahren besetzt? Ob eine Intendantin, die sich beworben hat, wirklich weniger anfällig für Machtmissbrauch ist, sei einmal dahingestellt. Wöhlert sieht jedenfalls eine Veränderung im Gang.
Es ist nach meiner Kenntnis, und ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre dabei, immer seltener, dass es diese berühmten Hinterzimmerentscheidungen gibt. Selbst wenn der Findungsprozess nicht komplett transparent ist, in dem Sinne, dass er vorher angekündigt wird, wie es laufen soll, gibt es Beratungsprozesse. Und das wird zunehmen, da bin ich relativ sicher. Das selbst ist ein Kulturwandel.
Doch, das räumt Wöhlert freimütig ein, ohne öffentlichen Druck bewegt sich selten etwas. Und die Berichterstatterin ergänzt, hier sind wir JournalistInnen viel zu wenig hartnäckig. Schade nur, dass das Theatertreffen, das die Tagung mitkonzipiert hat, nicht im Zeichen des Voneinanderlernens aus der eigenen Erfahrung berichtet, wie man gemeinsam mit allen Mitarbeitenden einen Intendantenwechsel wegen toxischen Führungsverhaltens bewältigt. Und doppelt schade, dass niemand im Zuschauerraum eine Frage zu diesem Elefanten im Raum stellt. Wo, wenn nicht hier, könnte man diese Erlebnisse fruchtbar machen? Am wichtigsten bleibt das, was die Konfliktmediatorin Clementine E. Burnley dem mehrheitlich jungen, feministischen, diversen Publikum zum Thema Machtmissbrauch zu sagen hat. Stichwort Co-Responsibility, also Mitverantwortung.
Even when there's something going wrong in an institution, one person cannot terrorize the entire organization. People always know what's happening.
Niemand, wirklich niemand, kann alleine eine Institution terrorisieren, sagt sie. Die Mitarbeitenden wissen, was los ist. Und wenn sie nicht einschreiten, dann weil sie Angst haben oder selbst weiter nach oben kommen wollen. Deshalb sei es essentiell, dass man nicht immer auf die Spitze schaue, sondern aufs untere Ende einer Organisation. Denn dort sind viel mehr Menschen als in den Führungspositionen. Jeder Mensch hat Macht. Dieser Macht müsse man sich bewusst werden und einschreiten, wenn jemand verletzt wird. Immer auf andere zu zeigen, damit gebe man die eigene Macht freiwillig ab.
Point always towards other people. All we're doing is giving away the power and responsibility we have.
Co-Responsibility. Es bleibt das schönste Wort der Konferenz.
Die Konferenz Burning Issues in Berlin. Barbara Behrendt berichtete. Witten ist eine kleine Stadt im Ruhrgebiet, knapp 100.000 Einwohner. Und für einige Tage im Jahr wird die Stadt zu einem Zentrum für zeitgenössische Musik, nämlich bei den Wittener Tagen für neue Kammermusik. Zu verdanken ist dieses Engagement für die Avantgarde, dem WDR, der das Festival zusammen mit der Stadt Witten veranstaltet. Maßgeblich geprägt hat das Festival der langjährige Leiter Harry Vogt mit vielen Kompositionen, die er in Auftrag gegeben hat, auch mit Experimenten an ganz unterschiedlichen Orten. Ein Akzent immer wieder und auch in diesem Jahr Klanginstallation, diesmal zu erleben im Schwesternpark, unter anderem diese Klänge, Heimathabitate für mobile Insekten, Menschen und Instrumentalstimmen und ihre elektronischen Anverwandlungen, eine Komposition von Kirsten Reese. Eine Klanginstallation von Kirsten Reese bei den Wittener Tagen für neue Kammermusik. Jörn Florian Fuchs hat für Fazit auch in diesem Jahr wieder das Festival besucht. Herr Fuchs, das, was wir da gerade gehört haben, das war ja keine Kammermusik im eigentlichen Sinn, sondern eine Naturmusik, eine Parkmusik. Klangkunst für jedermann mit hohem Unterhaltungswert, vermute ich auch. Wie hat denn sich diese Idee in den vergangenen Jahren entwickelt?
Immer weiter, und das ist wirklich ein Steckenpferd von Harry Vogt gewesen, eben in den Raum, in den Stadtraum von Witten hineinzugehen, aber auch darüber hinaus. Also das ist hier ja eine Landschaft, die geprägt ist von aufgelassenen Zechen zum Beispiel. Die Reste sieht man dort, und da gibt es dann ringsherum Parkanlagen, und dort wurde gespielt etwa, man ging in den Wald hinein, es wurde auf einem Motorschiff namens Schwalbe ein Konzert gegeben, auf dem Schiff, aber auch an Land, sodass man nicht genau wusste, die Klänge oder auch die Protagonisten, die man an Land sieht, sind die jetzt rein natürlicher Art, also einfach Passanten, oder sind es Künstlerinnen und Künstler? Damit wurde viel gearbeitet, und es kulminiert jetzt wirklich in diesem wunderbaren, bezaubernden Projekt Schwesternpark Musik mit 12 verschiedenen Gruppen bzw. Künstlern und kleinen Stationen, zu denen man dann wandelt. Da kommen Stimmen plötzlich aus dem Mulch, über den man geht, und sagen, psst, komm mal näher, komm mal näher. Oder es gibt eben dieses Projekt von Kirsten Reese, oder es wird ein Tümpel, wird bespielt mit allerlei Blechinstrumenten, um vielleicht auch ein bisschen die Fische dort zu irritieren oder ihnen neue Töne zu präsentieren.
Jetzt wollen wir doch aber in die Kammer gehen, zur Kammermusik. Helmut Lachenmann ist einer der ganz wichtigen Komponisten der Gegenwart. Er komponiert nur noch wenig. In Witten gab es jetzt eine Uraufführung von ihm, ein Streichtrio. Und bereits 1965 hat er für diese Besetzung, also für Geige, Bratsche, Cello, ein Trio komponiert. Jetzt erneut ein Trio. Was mag ihn denn dazu gereizt, inspiriert haben, Herr Fuchs? Haben Sie da eine Vermutung?
Helmut Lachenmann ist ja wirklich der Grand Seigneur der neuen Musik, und seine Werke sind nach wie vor viel gespielt und nachgefragt. Und dieser Kompositionsauftrag, das ist eine Kooperation zwischen Witten und etwa Luzern oder auch Wien. Und dieses Werk, sein zweites Streichtrio, das ist schon, finde ich, sehr besonders. Das ist eine total zurückgenommene Klangsprache. Es sind Klänge, Töne, die fast am Verschwinden sind. Es wird gehaucht, also auch vokal von den Protagonisten. Das ist das Trio a canto. Und diese Reduktion, dieses wirklich Konzentrieren auf den Einzelton, gar nicht so sehr auf das Kreieren von neuen Klangwelten oder neue Spieltechniken zu bieten, das kann man im positiven Sinne vielleicht als ein Spätwerk von Lachenmann bezeichnen. Also jemand, der natürlich sich und auch der neuen Musikwelt überhaupt nichts mehr beweisen muss und damit eben ein Stück vorlegt, das vielleicht so ein bisschen untypisch ist für ihn sogar.
Also dies ein wirkliches Stück Kammermusik. Wir wollen jetzt noch, Herr Fuchs, über ein weiteres Werk sprechen, das allerdings eine Grenzüberschreitung darstellt. Ensemble Musik plus Tanz. Arnulf Herrmann hat ein Stück komponiert, das er Hard-Boiled Variations genannt hat. Hier bekommen wir einen kurzen Eindruck von dem tänzerischen Charakter dieser Musik. Impulse, hören wir Pulse. Was haben Sie denn da bei dieser Komposition von Arnulf Herrmann nicht nur gehört, sondern auch gesehen?
Also das sind 15,5 Zyklen oder auch Variationen, die das Ensemble Modern hier gespielt hat an diesem Abend gestern. Ein sehr eigenwilliges Konzept. Es ist zunächst auf die einzelnen Details der Musik des kurzen Stücks am Anfang bezogen. Man kann alles nachvollziehen, dann beschleunigt sich das irrsinnig und am Schluss rast das gleichsam alles ineinander und übereinander und wird also extrem komprimiert. Dazu tanzt die Gruppe Cocoon Dance, die spiegelt nicht die Musik eins zu eins wider, sondern es ist eine eigene Klangsprache, die manchmal direkt auf die Musik reagiert, manchmal aber auch einen eigenen tänzerischen Raum mit sehr, sehr zurückgenommenen Bewegungen hauptsächlich. Gegenüber dieser sehr schnellen Musik ist die Bewegung eben eher zurückgenommen, kreiert. Und das ist schon auch ein neuer Aspekt, dass man diesen experimentellen Tanz, der sich auch nicht neu erfinden will, der auch irgendwie versucht, eben eine eigene Sprache zu entwickeln zwischen sozusagen mit der Musik im Einklang gehen und das ein bisschen konterkarieren. Und auf der anderen Seite dieser Arnulf Herrmann, den ich sehr schätze, dessen Musik ja sich dadurch auch auszeichnet, dass sie so sehr rhythmisch ist und dass man immer den Eindruck hat, es ist kurz vorm aus dem Takt fallen. Diese Stücke von ihm sind das ja oft. Und dann kriegt er aber doch immer die Kurve. Also das ist ein spannender, muss ich sagen, dreiviertelstündiger Ritt gewesen, ein Nachtkonzert, das also doch auch nochmal eine neue Perspektive eröffnet hat.
Ein umfangreiches Programm, über drei Werke haben wir kurz gesprochen. Herr Fuchs, Kirsten Rehse, Helmut Lachemann und Arnulf Herrmann. Wir sollten natürlich auch über Harry Vogt sprechen. Ich hatte es gesagt, er hat die Wittener Tage für neue Kammermusik viele Jahre geleitet, seit 1990. Jetzt sein letztes Festival, da geht so etwas wie eine Ära zu Ende. Welche Spuren hinterlässt er denn?
Das ist wirklich einerseits, was wir sagten, schon die Betonung auf Klangkunst und auch ohne Scheuklappen, also nach Möglichkeit jetzt was anzubieten, was niedrigschwellig ist, wo man auch ohne Eintrittskarte reinkommt, und die Wittener Stadtbevölkerung hat das immer angenommen. Ich erinnere mich zum Beispiel mal an eine Aktion in der Innenstadt, da konnte man verschiedene Alltagsgegenstände in eine Art Klangwerkstatt bringen und die wurden dann zu Musik umgestaltet. Das konnten Handy sein, das konnten Schlüsselbund sein und das ist sehr, sehr gut angekommen. Das andere ist, was bei Harry Vogt war, also sozusagen das eher Klassischere bei so einem Festival, einem Auftragsfestival mit neuen Stücken, dass er immer die Altmeister und wirklich ein Dutzend Altmeister alle paar Jahre präsentiert hat und auf der anderen Seite aber extrem recherchiert hat, wo sind die neuen jungen Talente. Und natürlich waren da über die Jahre etliche Enttäuschungen dabei, etliche Dinge, wo man sagt, das kennen wir alles oder das bleibt aber hinter den Erwartungen auch an so ein Festival zurück. Aber es gab immer wieder Neuentdeckungen und man kann bei einzelnen Künstlerinnen und Künstlern auch durchaus verfolgen, wie ein Weg weitergegangen ist. Ein Beispiel dazu vielleicht nur noch ist die Komponistin Sarah Nemtsov, die ich vor einigen Jahren gehört habe und deren Musik mir zu versponnen, zu ausgedacht war. Sie hat jetzt ein sehr, sehr schönes, durchaus auch ein komplexes und sinnliches Stück in diesem Jahrgang vorgelegt. Also wenn man regelmäßiger Gast ist, merkt man auch diese Entwicklung von einzelnen Persönlichkeiten, die Harry Vogt immer wieder eingeladen hat.
Wenn ein Festival über lange Jahre von einer Person, von einem Menschen so massiv, so intensiv geprägt wird, da stellt sich natürlich auch ein bisschen bang die Frage, was kommt danach? Wie geht das weiter?
Ja, es geht weiter. Es gab in den letzten Jahren immer die Spardiskussion, was auch an der Stadt Witten liegt. Da sind die Kassen klamm. Waren sie immer, sind sie jetzt besonders. Und ich hatte gedacht, das Festival steht vielleicht wirklich zur Disposition. Aber die Stelle von Harry Vogt, sie ist ausgeschrieben. Sie ist auch sehr umfangreich, was die Aufgaben betrifft. Und es ist auch für nächstes Jahr das Festival angekündigt. Das hat er weitestgehend geplant. So schnell geht das natürlich nicht. Das hat ja alles einen Vorlauf. Und da kann man wirklich sehr, sehr gespannt sein. Auf jeden Fall sind es schon große Fußstapfen, in dem der Nachfolger oder die Nachfolgerin dann treten wird.
Die Wittener Tage für neue Kammermusik, zum letzten Mal geleitet von Harry Vogt. Jörn Florian Fuchs hat einige der aktuellen Werke besprochen und auch einen Blick zurückgeworfen auf den Erfolg dieses Festivals. Herr Fuchs, ich danke Ihnen.
Danke, sehr gerne.
Und nun hier in Fazit der Blick in die Feuilletons heute von Arno Orzesek.
Krieg hin, Krieg her. Zunächst etwas amüsant Absurdes, nämlich folgende Zeilen aus der Süddeutschen Zeitung. Einmal: Alte Sau kostet 2.500 Euro. Schlampe und Idiot sind günstiger. Als aber ein Polizeibeamter als »Du Mädchen« beleidigt wurde, verhängte das Amtsgericht Düsseldorf eine Geldstrafe von lediglich 200 Euro. Das ist der Aldi-Tarif unter den Geldbußen. Ein Mädchen entspricht in dieser Logik 12,5 alten Säuen. Das Beleidigungsgewerbe ist exotisch. Trotzdem hat es die Bezeichnung Du Aldi noch immer nicht in den faszinierenden Tatbestandskatalog der kostenpflichtigen Beleidigungen geschafft. So beginnt Gerhard Matzig seine Würdigung der neuen Zentrale von Aldi Nord in Essen und schreibt weiter unten: Das Innere entspricht dem Äußeren. Sparsam akzentuierte Farben und Materialien geben dieser Arbeitswelt auch einen gelegentlich etwas clean zugespitzten Wohlfühlanteil und, jetzt kommt's, etwas Wertiges. Bei Aldi? Ja, wo denn sonst bitte? Das entspricht dem Wandel der Discountwelt. Lidl, Penny oder Aldi-Filialen wollen und müssen längst mehr sein als nur Nachkriegslagerhallen für Tiefstpreise. Gerhard Matzig in der SZ. In der Tageszeitung Die Welt hat die Überschrift »Wo sind eigentlich die Penela-Witze geblieben?« auf Netflix zunächst unsere Aufmerksamkeit geweckt. Denn mal wieder über richtig schlechte, peinliche und blöde Penela-Witze zu lachen, nicht so schwitzig affirmativ wie einst, sondern jetzt quasi auf der Metaebene, dazu hätten wir schon Lust. Laut dem Weltautor Peter Huth ist die Netflix-Serie The Pentaverate aber derart unwitzig, dass wir uns das einschalten und Ihnen jedes weitere Wort über The Pentaverate ersparen. Stattdessen zu Putins Siegesmythologie, die Klaus Leggewi in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung beschäftigt, pünktlich zum Gedenktag an das Ende des Zweiten Weltkriegs. Leggewi schildert, wie Putin den 9. Mai zu einem heiligen Datum hochstilisiert hat und jede Kritik an den Taten und Untaten der Roten Armee unter Strafe stellen ließ. Zugleich konstatiert Leggewi, in der deutschen Gesellschaft und Politik habe sich nach 1945 ein Schuld- und Verantwortungsgefühl verbreitet, das im Namen der Friedensliebe bis zur völligen Ausblendung des Charakters der Sowjetdiktatur und der neoimperialen Bestrebung des postsowjetischen Russlands geführt habe. Diese kompensatorische Russophilie, so Leggewi, paarte sich in den 80er Jahren in falsch verstandenem Anti-Antikommunismus mit einem haltlosen Anti-Amerikanismus. In Ostdeutschland blieb nach 1989 die Wahrnehmung dominant, vor allem die Russen hätten Deutschland befreit. Das Putin-Regime hat diese Sympathien gewissenlos ausgenutzt. Dabei müsste in einem Land, das so viel für die Aufarbeitung von Vergangenheit geleistet hat, die Perfidie der antifaschistischen Camouflage eines Diktators aufgefallen sein, der dem völkischen Wahn des Faschismus wieder ganz nah gekommen ist. In der Tageszeitung erläutert die Literaturwissenschaftlerin Ekaterina Wassiljewa, geboren im damaligen Leningrad, heute in Berlin lebend, das russische Bild vom Westen. Einerseits gelte der Westen als Hort von Aufklärung, Humanismus und Menschenrechten. Aber es gibt andererseits den wilden Westen, wo angeblich das Recht des Stärkeren gilt, so Wassiljewa. Bereits in den 1990ern wurde in Russland das Narrativ geprägt, dass man zu spät in die Marktwirtschaft eingestiegen sei und nur als Verlierer aus dem globalen Wettbewerb herausgehen könne. So wurde der Boden dafür bereitet, dass Russland seine vermeintlich ursprünglichen Werte aufrechterhalten soll. Zurück zum leichten Stoff. Der Berliner Tagesspiegel gratuliert Roland Kaiser freundlich zum 70. Geburtstag und betitelt den Artikel mit einer berühmten kaiserlichen Songzeile, mit der wir heute, gewiss zur Freude der Kaiserfans unter Ihnen, enden wollen. Sie ist schön, die Zeile, wenn auch noch kitschiger als schön, und sie lautet: Ach, Sehnsucht, die wie Feuer brennt.
Der Blick in die Feuilletons von Arno Orzesik. Das war's, unser heutiges Fazit mit Eckhard Rölke. Guten Abend.